Kersai. Jede Nacht schien kälter zu sein als die vorhergehende. Die Zelle hatte weder Kamin noch Kohlenbecken. Das einzige Fenster war zu hoch, um nach draußen zu schauen, und zu klein, um sich hindurch zu quetschen, war jedoch mehr als ausreichend groß, um die Kälte einzulassen. Kersai hatte das erste Hemd, das man ihr gegeben hatte, zerrissen und verlangt, man solle ihr ihre eigene Kleidung zurückgeben, doch man hatte sie einfach nackt und zitternd sich selbst überlassen. Als sie ihr ein neues Hemd gebracht hatten, hatte sie es übergezogen und sich bedankt, obwohl sie an den Worten beinahe erstickt wäre. Das Fenster ließ auch Geräusche ein. Nur auf diese Weise konnte die Königin erfahren, was wohl in der Stadt vorgehen mochte. Die Septas, die ihr das Essen brachten, verrieten ihr nichts. Sie hasste das. Jaime würde kommen und sie retten. Aber woher sollte sie wissen, wann er kam? Kersai hoffte nur, dass er nicht so dumm war und seinem Heer vorauseilte. Er würde jedes Schwert brauchen, um mit dieser zerlumpten Horde von armen Gefährten rings um die große Septe fertig zu werden. Oft fragte sie nach ihrem Zwillingsbruder, doch ihre Kerkermeisterinnen gaben ihr keine Antwort. Auch nach Ser Loras fragte sie. Den letzten Berichten zufolge lag der Ritter der Blumen im Sterben, nachdem er bei der Eroberung von Dragonstone schwer verwundet worden war.
»Soll er nur sterben«, dachte Kersai, »und zwar möglichst schnell.«
Sobald der Junge tot war, wurde ein Platz in der Königsgarde frei, und das könnte ihre Rettung bedeuten. Aber die Septas schwiegen über Loras Tyrell, ebenso wie über Jaime. Lord Qyburn war ihr letzter und einziger Besucher gewesen. Ihre Welt bestand nun nur noch aus 4 Menschen, aus ihr selbst und ihren 3 frommen und unnachgiebigen Kerkermeisterinnen. Septa Unella war unweiblich und unscheinbar, hatte grobe Knochen, schwielige Hände und ein mürrisches Gesicht. Septa Moella hatte steifes weißes Haar und kleine fiese Augen, die sie unermüdlich missbilligend zusammenkniff, und ihr runzliges Gesicht war so scharf geschnitten wie die Klinge einer Axt. Septa Scolera war dick um die Hüften und klein, sie hatte schwere Brüste, Olivenhaut und roch säuerlich wie Milch kurz bevor sie schlecht wird. Sie brachten ihr Essen und Wasser, leerten ihren Nachttopf und nahmen ihr alle paar Tage das Hemd ab, um es zu waschen. Bis sie es sauber zurückbrachten, musste Kersai nackt unter ihrer Decke kauern. Manchmal las ihr Scolera aus dem 7-zackigen Stern oder dem Buch der heiligen Gebete vor, aber darüber hinaus sprachen sie nicht mit ihr und beantworteten keine ihrer Fragen. Sie hasste und verachtete alle 3 fast so sehr, wie sie die Männer hasste und verachtete, die sie verraten hatten. Falsche Freunde, verräterische Diener, Männer, die sie ihrer unsterblichen Liebe versichert hatten, sogar ihre eigenen Blutsverwandten. Sie alle hatten sie in der Stunde der Not im Stich gelassen. Osney Kettleblack, dieser Schwächling, war unter der Peitsche zusammengebrochen und hatte die Ohren des hohen Spatzen mit Geheimnissen erfüllt, die er eigentlich mit ins Grab hätte nehmen sollen. Seine Brüder, Abschaum von der Straße, denen sie hohe Ämter zugänglich gemacht hatte, saßen untätig herum. Auran Wasser, ihr Admiral, war mitsamt den Dromonen, die sie für ihn gebaut hatte, auf See geflohen. Orton Merryweather war zurück nach Longtable geflohen und hatte seine Gemahlin Taena mitgenommen, die einzige treue Freundin der Königin in diesen schrecklichen Zeiten. Harris Swift und Großmeister Pycelle hatten sie ihrer Gefangenschaft überlassen und das Reich eben jenen Männern angeboten, die sich gegen sie verschworen hatten. Meryn Trant und Boros Blount, die geschworenen Beschützer des Königs, ließen sich nicht blicken. Sogar ihr Vetter Lancel, der einst behauptet hatte, sie zu lieben, zählte zu ihren Anklägern. Ihr Onkel hatte sich geweigert, sie beim Regieren zu unterstützen, als sie ihn zur Hand des Königs ernennen wollte. Und Jaime? Nein, sie konnte es nicht glauben, wollte es nicht glauben. Jaime würde unverzüglich herbeieilen, sobald er von ihrer Pein erfahren würde. »Komm sofort«, hatte sie ihm geschrieben, »hilf mir, rette mich, ich brauche dich jetzt dringender als je zuvor, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, komm sofort!« Qui-Burn hatte geschworen, er würde dafür sorgen, dass der Brief ihren Zwillingsbruder erreichte, der mit seinem Heer irgendwo in den Flusslanden unterwegs war. Qui-Burn war allerdings nie zu ihr zurückgekehrt. Er konnte längst tot sein. Vielleicht steckte sein Kopf auf einem Spieß über dem Tor der Burg. Oder vielleicht verrottete er in einer schwarzen Zelle unter dem Red Keep, und ihr Brief war überhaupt nicht abgeschickt worden. Die Königin hatte 100 Mal nach ihm gefragt, doch ihre Wärterinnen wollten nicht darüber sprechen. Nur eins wusste sie sicher. James war nicht gekommen. Noch nicht, verbesserte sie sich. Aber bald ist er da. Und sobald er kommt, werden der hohe Spatz und seine Schlampen ein anderes Lied singen. Sie hasste diese Hilflosigkeit. Immer wieder hatte sie Drohungen ausgestoßen, auf die man allerdings nur mit versteinerten Mienen und tauben Ohren reagiert hatte. Sie hatte Befehle ausgesprochen, doch ihre Befehle wurden nicht befolgt. Sie hatte die Gnade der Mutter erfleht und versucht, an das natürliche Mitleid zu appellieren, das eine Frau gegenüber einer anderen empfand, doch diese 3 verschrumpelten Septas mussten ihre Weiblichkeit zusammen mit ihren Gelübden abgelegt haben. Sie hatte es mit Liebenswürdigkeit und Sanftheit versucht und alle weiteren Gräueltaten demütig über sich ergehen lassen. Sie waren nicht zu erweichen gewesen. Kersey hatte ihnen Belohnungen angeboten, Nachsicht, Ehrungen, Gold, Stellungen bei Hofe. Sie reagierten auf ihre Versprechungen wie auf ihre Drohungen. Und sie hatte gebetet. Oh, wie sie gebetet hatte! Gebete waren es, was sie wollten. Also gab sie ihnen. Gab sie ihnen auf Knien, als wäre sie irgendein billiges Flittchen von der Straße und nicht eine Tochter des Steins. Sie hatte um Hilfe gebetet, um Erlösung, um Jame. Laut hatte sie die Götter gebeten, sie in ihrer Unschuld zu verteidigen. Im Stillen hatte sie dafür gebetet, dass ihre Ankläger eines plötzlichen schmerzvollen Todes starben. Sie betete, bis ihre Knie wund waren und bluteten, bis sich ihre Zunge so dick und schwer anfühlte, dass sie fast daran erstickte. All die Gebete, die man ihr als Mädchen beigebracht hatte, fielen Kersey in der Zelle wieder ein, und sie erfand neue, ganz so, wie sie sie brauchte. Sie rief die Mutter und die Jungfrau an, den Vater und den Krieger, das alte Weib und den Schmied. Selbst zum Fremden betete sie. Im Sturm ist jeder Gott gut. Die 7 erwiesen sich als genauso taub wie ihre irdischen Dienerinnen. Kersey gab ihnen all die Worte, die sie in sich fand, gab ihnen alles außer Tränen. »Meine Tränen werden sie niemals bekommen«, versprach sie sich. Sie hasste das Gefühl von Schwäche. Wenn die Götter ihr die Körperkraft gegeben hätten, mit der sie James und diesen saufenden Dummkopf Robert ausgestattet hatten, hätte sie fliehen können. Oh, wenn ich doch nur ein Schwert hätte und die Fähigkeit, es zu schwingen. Sie hatte das Herz eines Kriegers. Doch die Götter in ihrer blinden Bosheit hatten ihr den schwachen Körper einer Frau beschert. Die Königin hatte schon zu Anfang versucht, sich einen Weg in die Freiheit zu erkämpfen, doch die Septas hatten sie überwältigt. Es waren zu viele, und sie waren stärker, als sie aussahen. Hässliche alte Frauen alle miteinander. Doch nachdem sie so viel gebetet und geschrubbt und Novizinnen mit Stöcken geschlagen hatten, waren sie zäh wie Wurzeln geworden. Und sie ließen ihr keine Ruhe. Ob Tag oder Nacht, wann immer die Königin ihre Augen zum Schlafen schloss, kam eine ihrer Kerkermeisterinnen herein, weckte sie und verlangte, dass sie ihre Sünden beichtete. Sie wurde des Ehebruchs, der Unzucht, des Hochverrats und sogar des Mordes beschuldigt, denn Osney Kettleblack hatte gestanden, den letzten hohen Septon auf ihren Befehl hin erstickt zu haben.
»Ich bin gekommen, damit ihr mir von eurer Unzucht und all euren Morden erzählen könnt«, knurrte Septa Onella in der Regel, nachdem sie die Königin wachgerüttelt hatte.
Septa Moelle behauptete, es wären ihre Sünden, die sie nicht schlafen ließen.
»Nur die Unschuldigen kenne den Frieden ungetrübten Schlafes. Beichtet eure Sünden, und ihr werdet schlafen wie ein neugeborenes Kind.«
Aufwachen und schlafen und wieder aufwachen. So wurde jede Nacht von den rauen Händen ihrer Peiniger in Stücke gerissen, und jede Nacht war kälter und unbarmherziger als die vorherige. Die Stunde der Eule, die Stunde des Wolfes, die Stunde der Nachtigall. Mondaufgang und Monduntergang, Nachteinbruch und Morgengrauen zogen taumelnd vorbei wie Betrunkene.
Welche Stunde war es? Welcher Tag war es? Wo war sie? War das nur ein Traum oder war sie wach? Die kleinen Bruchstücke aus Schlaf, die man ihr gestattete, raubten ihr nach und nach den Verstand. Jeden Tag fühlte sie sich benommener als am Tag zuvor. Sie war erschöpft und fiebrig. Dazu hatte sie vollkommen den Überblick verloren, wie lange sie schon in dieser Zelle eingesperrt war, hoch oben in einem der sieben Türme der großen Septe von Baelor. »Ich werde hier alt werden und sterben«, dachte sie verzweifelt. Kersai durfte das nicht zulassen. Ihr Sohn brauchte sie, das Reich brauchte sie. Sie musste sich befreien, gleichgültig wie groß das Risiko auch sein mochte. Ihre Welt war zu einer Zelle von 2 Meter auf 2 Meter zusammengeschrumpft. Dazu gab es einen Nachttopf, eine klumpige Matratze und eine braune, dünne, kratzige Wolldecke, so dünn wie die Hoffnung. Aber sie war immer noch Lord Tywins Erbin, eine Tochter des Steins. Erschöpft durch den Schlafmangel und zitternd von der Kälte, die jede Nacht in die Turmzelle kroch, abwechselnd hungrig und fiebrig, kam Kersai letztlich zu der Einsicht, dass sie beichten musste. In dieser Nacht, als Septa Unella kam, um sie aus dem Schlaf zu reißen, fand sie die Königin auf Knien wartend vor. »Ich habe gesündigt«, sagte Kersai. Ihre Zunge lag schwer in ihrem Mund, ihre Lippen waren rau und rissig. »Ich habe die schwersten Sünden auf mich geladen. Das sehe ich jetzt ein. Wie konnte ich nur so lange blind sein? Das alte Weib ist mit seiner Laterne zu mir gekommen, und in ihrem heiligen Licht habe ich den Weg gesehen, den ich einschlagen muss. Ich möchte wieder rein werden. Ich möchte von meiner Schuld freigesprochen werden. Bitte, gute Septa, ich flehe euch an, bringt mich zum Hohen Septon, damit ich ihm meine Verbrechen und meine Unzucht beichten kann.«
»Ich werde es ihm mitteilen, euer Gnaden«, sagte Septa Unella. »Seine hohe Heiligkeit wird überaus erfreut sein. Nur durch Beichte und ehrliche Reue können unsere unsterblichen Seelen gerettet werden.«
Und für den Rest dieser langen Nacht ließ man sie schlafen. Stundenlanger gesegneter Schlaf. Die Eule und der Wolf und die Nachtigall schlichen dieses eine Mal ungesehen und unbemerkt vorbei, während Kersai einen langen, süßen Traum genoss, in dem Jaime ihr Gemahl und ihr Sohn noch am Leben war. Am nächsten Morgen fühlte sich die Königin schon fast wieder wie sie selbst. Als ihre Kerkermeisterinnen kamen, gab sie erneut ein paar fromme Töne von sich und sagte ihnen, wie sehr sie zur Beichte ihrer Sünden entschlossen war, damit ihr vergeben werden konnte, was sie getan hatte.
»Wir freuen uns, das zu hören«, sagte Septa Moelle. »Euch wird eine große Last von der Seele genommen werden«, sagte Septa Scolera. »Danach werdet ihr euch viel besser fühlen, euer Gnaden.«
»Euer Gnaden?« Diese beiden einfachen Worte erregten sie. Während ihrer langen Gefangenschaft hatten sich ihre Kerkermeisterinnen meist nicht einmal um diese schlichte Höflichkeit bemüht.
»Seine hohe Heiligkeit erwartet euch«, sagte Septa Unella.
Kersai senkte den Kopf demütig und gehorsam.
»Wäre es mir vielleicht erlaubt, vorher zu baden? Ich bin nicht gerade im richtigen Zustand, um ihm unter die Augen zu treten.«
»Ihr dürft euch später waschen, falls es seine hohe Heiligkeit gestattet«, befahl Septa Unella. »Im Moment sollte euch allein die Reinheit eurer unsterblichen Seele kümmern, nicht solche Eitelkeiten des Fleisches.«
Die drei Septas führten sie die Turmstufen hinunter, wobei Septa Unella vor ihr und Septa Moelle und Septa Scolera hinter ihr gingen, als fürchteten sie, Kersai könne einen Fluchtversuch wagen.
»Es ist so lange her, seit ich das letzte Mal Besuch hatte«, murmelte Kersai leise während des Abstiegs. »Geht es dem König gut? Ich frage nur als eine Mutter, die sich Sorgen um ihr Kind macht.«
»Seine Gnaden ist bei guter Gesundheit«, antwortete Septa Scolera, »und er wird Tag und Nacht gut beschützt. Die Königin ist immer bei ihm.«
»Ich bin die Königin«, sie schluckte und lächelte. »Das ist gut zu wissen. Tommen liebt sie so sehr. Ich habe diese schrecklichen Dinge nie geglaubt, die man über sie erzählt hat.«
hatte sich Margery Tyrell irgendwie aus der Anklage wegen Unzucht, Ehebruchs und Hochverrats herauswinden können? Hat man über sie Gericht gehalten? »Das folgt bald«, sagte Septa Scolera. »Aber ihr Vater...«
»Psst!«
Septa Unella drehte sich um und warf Scolera einen Blick über die Schulter zu.
»Du schwatzt zu viel, du törichte alte Frau. Es steht uns nicht zu, über solche Dinge zu reden.«
Scolera senkte den Kopf.
»Bitte, vergib mir.«
Und so verlief der Rest des Abstiegs schweigend. Der hohe Spatz erwartete sie in seinem Heiligtum, einem asketischen siebeneckigen Raum, wo die grob gehauenen Antlitze der Sieben von den Steinwänden herunterschauten und dabei Mienen zeigten, die dem Gesicht seiner hohen Heiligkeit an Säuerlichkeit und Missbilligung kaum nachstanden. Als sie eintrat, saß er hinter einem grob gezimmerten Tisch und schrieb. Seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, an dem Tag, an dem er sie hatte ergreifen und einsperren lassen, hatte sich der hohe Septon nicht verändert. Er war immer noch dürr und grauhaarig und wirkte mager, hart und halb verhungert. Sein Gesicht hatte scharfe Züge und tiefe Falten, seine Augen strahlten Misstrauen aus. Anstatt der reichen Roben seiner Vorgänger trug er ein formloses Gewand aus ungefärbter Wolle, das ihm bis zu den Knöcheln reichte.
»Euer Gnaden«, sagte er, anstatt sie zu grüßen, »wie ich höre, wollt ihr die Beichte ablegen?«
Kersai ging auf die Knie.
»Ja, Euer Heiligkeit. Das alte Weib kam zu mir, als ich geschlafen habe, und hat die Laterne hoch erhoben.«
»Aber natürlich. Unella, du bleibst und schreibst die Worte ihrer Gnaden mit. Scolera, Muelle, ihr dürft gehen.«
Er drückte die Fingerspitzen aneinander, eine Geste, die sie bei ihrem Vater schon tausendmal gesehen hatte. Septa Unella ließ sich auf einem Stuhl hinter ihr nieder, strich ein Pergament glatt und tauchte einen Federkiel in Maestertinte. Plötzlich bekam Kersai Angst.
»Wenn ich die Beichte abgelegt habe, wird man mir dann erlauben...«
»Man wird mit euer Gnaden verfahren, wie es euren Sünden entspricht.«
»Dieser Mann ist unerbittlich«, begriff sie erneut.
Sie sammelte sich einen Moment lang.
»Mutter, hab Erbarmen mit mir. Ich habe mich Männern außerhalb des Ehegelübdes hingegeben, ich gestehe es.«
»Wem?«
Der hohe Septon starrte ihr in die Augen. Kersai hörte Unella hinter sich schreiben. Ihre Feder erzeugte ein leises Kratzen.
»Lance Lannister, meinem Vetter. Und Osney Kettleblack.«
Beide Männer hatten gestanden, mit ihr im Bett gewesen zu sein, daher würde es nichts nützen, es abzustreiten.
»Auch mit seinen Brüdern, beiden.«
Sie konnte nicht wissen, was Osfried und Osmond vielleicht gesagt hatten. Es war sicherer, ein wenig zu viel als zu wenig zu beichten.
»Das entschuldigt meine Sünden nicht, hohe Heiligkeit, aber ich war einsam und ich hatte Angst. Die Götter haben mir König Robert genommen, meinen Liebsten und Beschützer. Ich war allein und umgeben von Ränkeschmieden, falschen Freunden und Verrätern, die sich verschworen hatten, um meine Kinder zu töten. Ich wusste nicht, wem ich trauen sollte, also habe ich die einzigen Mittel benutzt, die ich hatte, um die Kettleblacks an mich zu binden.«
»Womit ihr euch auf eure Weiblichkeit bezieht?«
»Mein Fleisch.«
Sie drückte sich eine Hand vor das Gesicht und schauderte. Als sie die Hand herunternahm, glitzerten Tränen in ihren Augen.
»Ja, möge die Jungfrau mir vergeben. Aber ich habe es für meine Kinder getan, für das Reich. Ich habe dabei kein Vergnügen empfunden. Die Kettleblacks, sie sind harte, grausame Männer, und sie haben mich grob behandelt, aber was sollte ich sonst tun?« Tommen brauchte Männer um sich, denen ich vertrauen konnte.
»Seine Gnaden stand unter dem Schutz der Königsgarde.«
»Die Königsgarde hat nutzlos zugeschaut, als sein Bruder Joffrey starb, ermordet auf seinem eigenen Hochzeitsfest. Ich habe mit ansehen müssen, wie einer meiner Söhne starb, aber ich hätte es nicht ertragen, auch noch den anderen zu verlieren. Ich habe gesündigt. Ich habe mich wollüstig der Unzucht hingegeben, aber ich habe es für Tommen getan, Vergebt mir, Hohe Heiligkeit, doch ich würde die Beine für jeden Mann in King's Landing breit machen, wenn ich das tun müsste, um die Sicherheit meiner Kinder zu gewährleisten.
Vergebung gewähren allein die Götter. Was ist mit Sir Lancel, der euer Vetter und der Knappe eures hohen Gemahls war? Habt ihr ihn ebenfalls mit in euer Bett genommen, um euch seiner Treue zu versichern?
Lancel,
Kersey zögerte.
Sei vorsichtig, sagte sie sich. Lancel wird ihm alles erzählt haben. Lancel liebte mich. Er war noch ein halber Knabe. Aber ich habe nie an seiner Ergebenheit gegenüber mir oder meinem Sohn gezweifelt.
Und dennoch habt ihr ihn verdorben.
Ich war einsam.
Sie unterdrückte ein Schluchzen.
Ich hatte meinen Gemahl verloren, meinen Sohn, meinen hohen Vater. Ich war die Regentin, aber auch eine Königin ist nur eine Frau, und Frauen sind schwach und leicht in Versuchung zu führen. Eure Hohe Heiligkeit weiß, wie wahr das ist. Es ist bekannt, dass selbst heilige Septas der Sünde verfallen können. Ich habe Trost bei Lancel gesucht. Er war freundlich und sanft, und ich brauchte jemanden. Es war falsch, ich weiß. Aber ich hatte niemanden sonst. Eine Frau muss geliebt werden. Sie braucht einen Mann an ihrer Seite.
Sie begann unkontrolliert zu schluchzen. Der hohe Septon machte keine Anstalten, sie zu trösten. Er saß da und starrte sie mit seinen harten Augen an, während sie weinte. Er sah so steinern zu wie die Statuen der Sieben in der Septe über ihnen. Es verstrich eine Weile, doch schließlich waren all ihre Tränen getrocknet. Nun waren ihre Augen rot und verweint, und sie hatte das Gefühl, einer Ohnmacht nahe zu sein. Der hohe Spatz war jedoch noch nicht mit ihr fertig.
»Das sind gewöhnliche Sünden«, sagte er. »Die Verderbtheit von Witwen ist allgemein bekannt. Und alle Frauen sind dem Wesen nach der Wollust zugetan und benutzen ihre Reize und ihre Schönheit, um sich Männer gefügig zu machen. Hier können wir keinen Hochverrat erkennen, solange ihr euer Ehebett nicht verlassen habt, während seine Gnaden König Robert noch am Leben war.
Niemals«, flüsterte sie schaudernd, »niemals, ich schwöre es.«
Er beachtete sie nicht.
»Es liegen andere Anschuldigungen gegen euer Gnaden vor, Verbrechen, die sehr viel schwerer wiegen als einfache Unzucht. Ihr gesteht, dass Sir Osney Kettleblack euer Liebhaber war, und Sir Osney behauptet, er habe meinen Vorgänger auf euer Geheiß erstickt. Des Weiteren besteht er darauf, ebenfalls auf euer Geheiß hin falsches Zeugnis gegen Königin Margaery und ihre Basen abgelegt und falsche Geschichten über Unzucht, Ehebruch und Hochverrat erzählt zu haben.«
»Nein«, sagte Kersey, »das stimmt nicht. Ich liebe Margaery wie meine eigene Tochter, und die andere Sache, zugegeben, ich habe mich über den hohen Septon beklagt. Er war Tyrions Geschöpf. Ein schwacher, käuflicher Mann, ein Schandfleck auf unserem heiligen Glauben. Eure Hohe Heiligkeit weiß das genauso gut wie ich. Möglicherweise hat Osney geglaubt, sein Tod würde mir eine Freude bereiten. Wenn das der Fall wäre, trage ich vielleicht einen Teil der Schuld. Aber Mord? Nein. Dessen bin ich nicht schuldig. Bringt mich in die Septe, und ich werde vor dem Richterstuhl des Vaters einen Eid darauf schwören.«
»Alles zu seiner Zeit«, sagte der hohe Septon. »Ihr werdet außerdem beschuldigt, euch zum Mord an eurem hohen Gemahl verschworen zu haben, unserem geliebten verstorbenen König Robert, dem ersten seines Namens.«
»Lancel«, dachte Kersey. »Robert wurde von einem Keiler getötet. Wird jetzt schon behauptet, ich wäre ein Hautwechsler, ein Warg? Will man mir etwa den Mord an Joffrey ebenfalls zur Last legen, meinem eigenen süßen Sohn, meinem Erstgeborenen?
Nein, nur den Mord an eurem Gemahl. Wollt ihr das bestreiten?«
»Ich bestreite es, vor den Göttern und den Menschen, ich bestreite es.«
Er nickte.
»Und nun zum letzten und schlimmsten Anklagepunkt. Es wird behauptet, Eure Kinder seien nicht von König Robert gezeugt, sondern allesamt Bastarde, erwachsen aus Inzest und Ehebruch.«
»Stannis behauptet das«, sagte Cersei sofort. »Das ist eine Lüge, eine Lüge, eine offensichtliche Lüge. Stannis will den eisernen Thron für sich selbst. Doch die Kinder seines Bruders stehen ihm im Weg, also muss er behaupten, sein Bruder hätte sie gar nicht gezeugt. Dieser schmutzige Brief. Es findet sich kein Funken Wahrheit darin. Ich bestreite es.«
Der hohe Septon drückte beide Hände flach auf den Tisch und stemmte sich hoch.
»Gut. Lord Stannis hat sich von der Wahrheit der Sieben abgewandt und betet einen roten Dämon an, und sein falscher Glaube hat keinen Platz in diesen sieben Königslanden.«
Das klang beinahe tröstlich. Cersei nickte.
»Und dennoch«,
fuhr seine hohe Heiligkeit fort,
»sind es entsetzliche Anschuldigungen, und das Reich muss erfahren, ob sie der Wahrheit entsprechen oder nicht. Wenn euer Gnaden die Wahrheit gesprochen hat, wird ein Prozess zweifellos ihre Unschuld beweisen.«
»Also doch ein Prozess.«
»Ich habe gebeichtet.«
»Gewisse Sünden, ja. Andere streitet ihr ab. In eurem Prozess wird die Wahrheit von der Lüge geschieden. Ich werde die Sieben bitten, euch die Sünden zu vergeben, die ihr gebeichtet habt, und ich bete dafür, dass man euch hinsichtlich der anderen Vorwürfe für unschuldig befinden wird.«
Cersei erhob sich langsam von den Knien.
»Ich verneige mich vor der Weisheit eurer hohen Heiligkeit«, sagte sie, »aber wenn ich die Mutter nur um einen Tropfen ihrer Gnade anflehen darf, ich habe meinen Sohn schon so lange nicht mehr gesehen, bitte.«
Die Augen des alten Mannes waren Splitter aus Feuerstein.
»Es wäre nicht angemessen, euch in die Gegenwart des Königs zu lassen, solange ihr nicht von all eurer Verderbtheit gereinigt seid. Den ersten Schritt auf eurem Weg zurück zur Rechtschaffenheit habt ihr allerdings gemacht, und im Lichte dessen werde ich euch andere Besucher gestatten, einen pro Tag.«
Die Königin begann erneut zu weinen. Diesmal waren es echte Tränen.
»Ihr seid zu freundlich, danke.«
»Die Mutter ist voller Gnade. Ihr solltet ihr danken.«
Moelle und Scolera warteten, um sie zurück in ihre Turmzelle zu führen. Unella ging gleich hinter ihnen.
»Wir haben alle für euer Gnaden gebetet«, sagte Septa Moelle, während sie hinaufstiegen.
»Ja«, stimmte Septa Scolera zu, »und ihr müsst euch jetzt sehr viel leichter fühlen, so rein und unschuldig, wie eine Jungfrau am Morgen ihrer Hochzeit.«
»Am Morgen meiner Hochzeit habe ich mit Jaime gevögelt«, erinnerte sich die Königin. »Ja«, sagte sie, »ich fühle mich wie neugeboren, als hätte man eine Eiterbeule aufgeschnitten, so dass ich jetzt endlich gesunden kann. Ich fühle mich beinahe, als könnte ich fliegen.«
Sie stellte sich vor, wie süß es wäre, Septa Scolera einen Ellbogen ins Gesicht zu rammen und sie die Wendeltreppe hinunterzustoßen. Wenn die Götter gnädig wären, würde die alte Runzelfotze mit Septa Unella zusammenstoßen und sie gleich mit nach unten nehmen.
»Es ist schön, euch wieder lächeln zu sehen«, sagte Scolera. »Seine hohe Heiligkeit sagt, ich dürfe Besuch empfangen.«
»Ja«, antwortete Septa Unella.
»Wenn euer Gnaden uns sagen möchte, wen sie zu sehen wünscht, werden wir die Betreffenden benachrichtigen.«
»Jaime, ich brauche Jaime.«
Aber wenn ihr Zwillingsbruder in der Stadt war, warum war er dann nicht zu ihr gekommen? Es wäre weiser, erst nach Jaime zu fragen, wenn sie einen besseren Überblick darüber hatte, was eigentlich jenseits der Mauern der großen Septe von Baelor vor sich ging.
»Meinen Onkel«, sagte sie, »Sir Kevin Lannister, den Bruder meines Vaters, ist er in der Stadt?«
»Ja«, antwortete Septa Unella.
»Der Lord Regent residiert im Red Keep. Wir werden sofort nach ihm schicken.«
»Vielen Dank«,
sagte Cersei und dachte,
»Lord Regent also?«
Es überraschte sie nicht. Ein demütiges und reuiges Herz brachte Vorteile mit sich, die über die Reinigung der Seele von Sünden hinausgingen, wie sich herausstellte. In dieser Nacht wurde die Königin in eine größere Zelle, zwei Stockwerke tiefer verlegt, wo sie ein Fenster hatte, durch das sie tatsächlich nach draußen sehen konnte, und sie bekam auch eine warme, weiche Decke für ihr Bett. Zum Abendessen brachte man ihr statt trockenem Brot und Haferbrei einen gebratenen Kapaun, eine Schüssel mit knusprigem Gemüse, das mit gemahlenen Walnüssen bestreut war, und einen Berg zerdrückte Rüben, die in Butter schwammen. In dieser Nacht kroch sie zum ersten Mal seit ihrer Gefangennahme mit vollem Magen ins Bett und schlief ohne Störung durch die schwarzen Wachen der Nacht hindurch. Am nächsten Tag kam mit der Morgendämmerung ihr Onkel. Kersey saß noch beim Frühstück, als die Tür aufschwang und Sir Kevin Lannister hereintrat. »Lasst uns allein«, sagte er zu ihren Kerkermeisterinnen. Septa Unella scheuchte Scolera und Muelle hinaus und schloss die Tür hinter ihnen. Die Königin erhob sich. Sir Kevin sah älter aus als bei ihrer letzten Begegnung. Er war ein großer Mann mit breiten Schultern und dickem Bauch. Sein kurzgeschorener blonder Bart folgte der Linie seines kräftigen Kinns, und das kurze blonde Haar auf dem Kopf zog sich bereits stark aus der Stirn zurück. Ein schwerer Wollmantel, purpurrot gefärbt, wurde auf einer Schulter von einer goldenen Spange in Form eines Löwenkopfes gehalten. »Danke, dass ihr gekommen seid«, sagte die Königin.
»Du solltest dich setzen. Es gibt Dinge, die ich dir mitteilen muss.«
Sie wollte sich nicht setzen. »Ihr seid immer noch böse auf mich. Ich höre es an eurer Stimme. Vergebt mir, Onkel. Es war falsch von mir, euch den Wein ins Gesicht zu schütten, aber...«
»Glaubst du wirklich, ich mache mir so viel aus einem Becher Wein? Lancel ist mein Sohn, Kersey, dein Vetter. Wenn ich böse auf dich bin, dann seinetwegen. Du hättest dich um ihn kümmern müssen, ihn anleiten und für ihn ein angemessenes Mädchen aus guter Familie suchen sollen. Stattdessen hast du...
Ich weiß, ich weiß. Lancel wollte mich viel mehr als ich ihn, und ich wette, er will mich immer noch. Ich war allein und schwach. Bitte, Onkel, oh, Onkel, es tut so gut, euer Gesicht zu sehen, euer süßes, süßes Gesicht. Ich habe schlimme Dinge getan, ich weiß, aber ich könnte es nicht ertragen, wenn ihr mich hasst.
Sie schlang ihm die Arme um den Hals und küsste ihn auf die Wange.
Vergebt mir, vergebt mir.
Sir Kevin ertrug die Umarmung einige Herzschläge lang, ehe er schließlich ebenfalls die Arme um sie schloss, kurz und verlegen.
»Genug«, sagte er, und seine Stimme war noch immer flach und kalt.
»Dir ist vergeben. Jetzt setz dich. Ich bringe dir einige schlechte Nachrichten, Kersey.«
Seine Worte versetzten sie in Angst.
»Ist Tommen etwas zugestoßen? Bitte, nein. Ich habe solche Angst um meinen Sohn. Niemand sagt mir etwas. Bitte sagt mir, dass es Tommen gut geht.«
»Seiner Gnaden geht es gut. Er fragt häufig nach dir.«
Sir Kevin legte ihr die Hände auf die Schultern und hielt sie auf Armeslänge von sich.
»Also, Jaime, geht es um Jaime?«
»Nein, Jaime ist immer noch irgendwo in den Flusslanden.«
»Irgendwo?«
Das gefiel ihr überhaupt nicht.
»Er hat Raventree eingenommen und Lord Blackwoods Kapitulation entgegengenommen«, erzählte ihr Onkel. »Doch auf dem Weg zurück nach River Run hat er sein Gefolge verlassen und ist mit einer Frau davongeritten.«
»Mit einer Frau?«
Kersey starrte ihn verständnislos an.
»Mit welcher Frau? Warum? Wo ist er hin?«
»Niemand weiß es. Wir haben keine weiteren Nachrichten über ihn. Die Frau war vielleicht die Tochter des Abendsterns, Lady Brienne.«
»Sie?«
Die Königin erinnerte sich an die Jungfrau von Tart, ein riesiges, hässliches, watschelndes Weib, das sich in das Kettenhemd eines Mannes kleidete.
»Jaime würde mich wegen eines solchen Geschöpfs niemals im Stich lassen. Mein Rabe hat ihn nie erreicht, sonst wäre er gekommen.«
»Wir haben Berichte erhalten, denen zufolge überall im Süden Söldner gelandet sind«, fuhr Sir Kevin fort. »Auf Tart, auf den Stepstones, auf dem Cape Wrath. Woher Stannis die Münzen hat, um eine freie Kompanie anzuheuern, würde ich nur zu gern wissen. Ich habe nicht die Stärke, mich um sie zu kümmern, nicht hier. Meist Tyrell schon, aber er will sich nicht rühren, ehe diese Sache mit seiner Tochter nicht geklärt ist.
Ein Henker könnte die Sache mit Margaery ganz schnell entscheiden.«
Kersey waren Stannis und seine Söldner vollkommen gleichgültig.
»Die anderen sollen ihn und die Tyrells holen. sollen sie sich doch gegenseitig abschlachten. Das wäre das Beste für das Reich. Bitte, Onkel, holt mich hier heraus.«
»Wie denn? Mit Waffengewalt?«
Sir Kevin ging zum Fenster, schaute hinaus und runzelte die Stirn.
»Ich müsste diesen heiligen Ort in ein Schlachthaus verwandeln. Und außerdem habe ich nicht genug Männer. Der größte Teil unserer Streitmacht war mit deinem Bruder in River Run. Ich hatte keine Zeit, ein neues Heer aufzustellen.«
Er drehte sich wieder zu ihr um.
»Ich habe mit seiner Hohen Heiligkeit gesprochen. Er wird dich nicht freilassen, ehe du für deine Sünden gebüßt hast.«
»Ich habe gebeichtet.«
»Gebüßt hast, habe ich gesagt, vor der Stadt, ein Bußgang.
Nein!«
Sie wusste, was ihr Onkel sagen wollte, und sie wollte es nicht hören. »Niemals! Sagt ihm das, wenn ihr wieder mit ihm sprecht. Ich bin eine Königin, keine Hafenhure.« »Dir würde nichts geschehen. Niemand wird dich anrühren.«
»Nein!«
sagte sie schärfer.
»Er würde ich sterben.«
Sir Kevin blieb ungerührt. »Wenn das dein Wunsch ist, wirst du ihn vielleicht schon bald gewährt bekommen. Seine Hohe Heiligkeit ist entschlossen, dir wegen Königsmord, Gottesmord, Inzest und Hochverrat den Prozess zu machen.«
»Gottesmord?« beinahe hätte sie gelacht. »Wann habe ich denn einen Gott umgebracht?«
»Der Hohe Septon spricht für die Sieben hier auf Erden. Wenn du ihn schlägst, schlägst du die Götter selbst.«
Ihr Onkel hob eine Hand, ehe sie widersprechen konnte. »Es ist nicht gut, über solche Dinge zu sprechen, nicht hier.
Die rechte Zeit dafür ist der Prozess.«
Er sah sich in der Zelle um. Der Ausdruck in seinem Gesicht sprach Bände.
»Jemand belauscht uns.«
Selbst jetzt, selbst hier durfte sie es nicht wagen, offen zu sprechen. Sie holte Tiefluft. »Wer wird über mich zu Gericht sitzen?«
»Der Glauben«, sagte ihr Onkel, »solange du nicht auf einem gerichtlichen Zweikampf bestehst. In diesem Falle müsstest du durch einen Ritter der Königsgarde vertreten werden. Wie auch immer die Sache ausgeht, deine Herrschaft ist zu Ende. Ich werde als Tommens Regent dienen, bis er volljährig wird, und Majestyrell wird zur Hand des Königs ernannt. Großmeister Pucelle und Sir Harris Swift bleiben auf ihren Posten, aber Pexter Rotwein ist jetzt Großadmiral, und Randall Tarly hat die Pflichten des Justiziars übernommen.«
»Beides Gefolgsleute der Tyrells.«
Die gesamte Regierung des Reiches war in die Hände ihrer Feinde gelegt worden, Freunden und Verwandten von Königin Margaery.
»Margaery wird ebenfalls beschuldigt, sie und ihre Basen. Wie kommt es, dass die Spatzen sie freigelassen haben und mich nicht?«
»Randall Tarly hat darauf bestanden. Er erreichte King's Landing als Erster, als dieser Sturm losbrach, und er hat sein Heer mitgebracht. Den Tyrell-Mädchen wird ebenfalls der Prozess gemacht. Aber die Anklagepunkte in ihrem Fall sind schwach, wie seine Hohe Heiligkeit einräumt. Alle Männer, die als Liebhaber der Königin genannt wurden, haben den Vorwurf abgestritten oder widerrufen, außer deinem verstümmelten Sänger, der halb wahnsinnig zu sein scheint. Daher hatte der Hohe Septon die Mädchen in Tarlys Obhut gegeben, und Lord Randall hat einen heiligen Eid geschworen, sie zu überstellen, sobald der Prozess beginnt.«
»Und ihre Ankläger?« wollte die Königin wissen. »Wo befinden Sie sich?«
»Osney Kettleblack und der blaue Barde sind hier, unter der Septe. Die Rotweinzwillinge wurden für unschuldig erklärt, und Hamish, der Hafner, ist gestorben. Die anderen befinden sich in den Verliesen unter dem Red Keep, in der Obhut deines Manns, dieses Quiburns.«
»Quiburn«, dachte Kersey, »das war gut, ein Strohhalm immerhin, an den sie sich klammern konnte.«
Lord Quiburn hatte sie, und Lord Quiburn konnte Wunder wirken
und Schrecken auslösen. Er kann wahrlich Schrecken auslösen.
»Es gibt noch mehr, noch Schlimmeres. Setz dich endlich!«
»Mich setzen?«
Kersey schüttelte den Kopf. Was konnte noch schlimmer sein? Sie würde des Hochverrats angeklagt, während die kleine Königin und ihre Basen frei wie Vögelchen davonflogen.
»Sagt es mir, was ist denn noch?«
»Myrcella, wir haben schlimme Nachrichten aus Dorne erhalten.«
»Tyrion«, entfuhr es ihr.
Tyrion hatte ihr kleines Mädchen nach Dorne geschickt, und Kersey hatte Ser Balon Swan geschickt, um sie nach Hause zu holen. Alle Dornischen waren Schlangen, und die Martells waren die schlimmsten von allen. Die rote Viper hatte sogar versucht, den Gnom zu verteidigen, und um Haaresbreite hätte er sogar den Sieg davon getragen, der den Zwerg von der Schuld an Joffreys Mord freigesprochen hätte. »Er ist es. Er war die ganze Zeit in Dorne. Und jetzt hat er meine Tochter entführt.« Sir Kevin sah sie wieder finster an. »Myrcella wurde von einem dornischen Ritter namens Gerold Dane angegriffen. Sie ist am Leben, wurde allerdings verwundet. Er hat ihr das Gesicht aufgeschlitzt und sie... Es tut mir leid. Sie hat ein Ohr verloren.«
»Ein Ohr?«
Kersai starrte ihn entgeistert an.
»Sie ist doch noch ein Kind, meine kostbare Prinzessin, und sie war doch so hübsch. Er hat ihr ein Ohr abgeschnitten. Und Fürst Doran und seine dornischen Ritter, wo waren sie? Konnten sie nicht einmal ein kleines Mädchen verteidigen? Wo war Aris Oakheart?«
»Er wurde erschlagen, als er sie verteidigt hat. Dane hat ihn niedergestreckt, heißt es.«
»Das Schwert des Morgens war ein Dane gewesen«, erinnerte sich die Königin, »aber der war lange tot. Wer war dieser Sir Gerold, und warum sollte er ihrer Tochter ein Leid antun wollen? Das ergab alles keinen Sinn, es sei denn...«
»Tyrion hat die Hälfte seiner Nase in der Schlacht am Blackwater verloren. Ihr das Gesicht aufzuschlitzen und das Ohr abzuschneiden, hier hat der Gnom die Schmuddelfinger im Spiel.«
»Fürst Doran hat deinen Bruder nicht erwähnt. Und Balon Swan schreibt, Myrcella schreibe die Schuld allein diesem Gerold Dane zu. Dunkelstern wird er genannt.«
Sie lachte verbittert.
»Wie auch immer sie ihn nennen. Er ist ein Handlanger meines Bruders. Tyrion hat Freunde unter den Dornischen. Der Gnom hat das von langer Hand geplant. Es war Tyrion, der Myrcella mit Prinz Tristan verlobt hat. Und jetzt verstehe ich auch den Grund.«
»Du siehst Tyrion in jedem Schatten.«
»Er ist ein Wesen der Schatten. Er hat Joffrey ermordet. Er hat Vater ermordet. Habt ihr geglaubt, damit wäre er schon fertig? Ich hatte gefürchtet, der Gnom wäre noch in King's Landing und plane, Tommen ein Leid anzutun, doch er muss stattdessen nach Dorne gegangen sein, um zuerst Myrcella zu töten.«
Kersai schritt in der Zelle hin und her. »Ich muss zu Tommen. Diese Ritter der Königsgarde sind so nutzlos wie Brustwarzen auf einem Harnisch.«
Sie drehte sich zu ihrem Onkel um.
»Sir Aris wurde getötet, habt ihr gesagt?«
»Von diesem Mann namens Dunkelstern, ja.«
»Tot. Er ist tot. Dessen seid ihr sicher?«
»Das hat man uns berichtet.«
»Dann ist ein Platz in der Königsgarde frei. Er muss sofort besetzt werden. Tommen muss beschützt werden.«
»Lord Tully setzt gerade eine Liste würdiger Ritter auf, die sich dein Bruder anschauen kann, aber bis Jaime wieder auftaucht...«
»Der König kann einem Mann den weißen Mantel anlegen. Tommen ist ein guter Junge. Sagt ihm, wen er ernennen soll, und er wird es tun.«
»Und wen soll er deiner Ansicht nach ernennen?«
Sie wusste die Antwort noch nicht.
»Mein Recke braucht einen neuen Namen, genauso wie er ein neues Gesicht braucht.« »Qyburn wird es wissen. Vertraut ihm in dieser Sache. Ihr und ich, wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, Onkel. Doch um des Blutes willen, das in unser beider Adern fließt, um der Liebe willen, die ihr für meinen Vater empfunden habt, um Tommens Wohl und um das Wohl seiner armen, entstellten Schwester willen, tut, worum ich euch bitte. Geht zu Lord Qyburn, bringt ihm einen weißen Mantel und sagt ihm, es sei an der Zeit.«